Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Sie heißen Mamamoo, Super M, BTS oder Blackpink und sie sind auch extrem erfolgreich. K-Pop-Gruppen verkörpern das, was in Südkorea, aber auch weltweit gefragt ist. Makellose Schönheit, perfekte Choreografien, glatter, durchproduzierter Sound. Doch die Schattenseiten dieser Hochglanzwelt sind auch sichtbar. Selbstmorde in der K-Pop-Szene nehmen zu. Wer die Hochleistungsansprüche nicht erfüllt, der ist raus. Depressionen sind eine Volkskrankheit. Frauen stehen extrem unter Druck. Sexismus ist allgegenwärtig. Wir reden heute über all diese Aspekte der Megamaschine K-Pop in einem Kompressor-Spezial. Herzlich willkommen. Hip von der Girlgroup Mamamoo, eine der ganz großen Nummern im K-Pop, der weiter boomt in Südkorea, aber längst auch weltweit. Die Boygroup BTS zum Beispiel, auch bekannt als Bangtan Boys oder Bangtan Boys, erreichte mit ihrem Album Love Yourself Tear letztes Jahr Platz 1 der US-amerikanischen Billboard-Albumcharts als erste ausländische Band überhaupt in den letzten 12 Jahren. Weitere große Stars, die wir hier auch hören werden, sind Super M, NCT und Holland. In unserem Kompressor-Spezial zum Thema K-Pop begrüße ich eine Fachfrau auf diesem Gebiet, Isabel Opitz, Chefredakteurin von Key Bang, dem Korean Culture Magazin, das in Frankfurt erscheint. Hallo.
Hallo.
Was macht denn K-Pop nicht nur in Asien, sondern auch global zu so einem großen Erfolg?
Ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube, K-Pop, das, was es so speziell macht, ist, dass es so eine Mischung bietet, die vielleicht hiesige Fans schon lange haben wollten, so eine komplexe Mischung aus Tanztalent, Gesangstalent, Schauspiel, visuell auch ansprechend, während man sich vielleicht bei manchen US-Künstlern zwischen einen von diesen Sachen entscheiden muss, können die meisten K-Pop-Gruppen schon von Beginn an alles davon irgendwie vorweisen. Zudem wird es natürlich auch weltweit sehr schön vermarktet. Und leicht zu konsumieren, würde ich auch sagen.
Ja, es sind wirklich perfekte Choreografien, schöne Gesichter, makelloser Style und auch gut geschnittene Videos. Dahinter steckt ja eine gut geölte Maschine. Wie arbeitet die?
Also das Grundkonzept von K-Pop-Gruppen folgt meistens einem ganz klassischen Schema. Also man hat entweder die Möglichkeit, gecastet zu werden oder man geht zu Castings selber. Hat man dann Glück, bei einem guten Plattenfirma zu landen. Also es gibt drei größere Plattenfirmen. So die größten Südkoreas sind JYP, SM und YG. Wenn man halt Glück hat, bei einer guten Plattenfirma zu landen, kriegt man eine Art Trainee-Vertrag, also so eine Art Auszubildenden-Vertrag. Der kann so durchschnittlich 2 bis 4 Jahre laufen. In der Zeit trainiert man alle möglichen Sachen, Sprachen, Tanz, Gesang, Schauspiel. Wenn man Glück hat, kann man danach zu einer Gruppe zusammengestellt werden. Aber es kann natürlich auch so laufen, dass man am Ende dieser Ausbildungsphase gar nicht erst es schafft, ein Debüt mit einer Gruppe zu machen. Da spielt so ein bisschen das Glück mit rein. Und wenn man es dann schafft, als Gruppe dann zu starten, hängt das so ein bisschen ab vom Erfolg der ersten 2 Jahre, würde ich mal sagen, ob man denn im Gespräch bleibt oder nicht.
Es sind ja wahnsinnig viele Bands am Start, aber klar, nicht alle können natürlich Erfolg haben. Können Sie das ungefähr überschlagen, wie groß die Chance überhaupt ist, dass man dann nach so einer Ausbildung dann auch den Erfolg bekommt?
Oh, ganz schwierig. Da kommt einmal zusammen, dass es unglaublich viele Plattenfirmen mittlerweile gibt. Natürlich gibt es die größeren, aber auch viele kleine. Dann gibt es viele zwielichtige. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt die Plattenfirmen, die sogar noch Geld verlangen im Vorhinein, dass man angenommen wird. Dann wird eine unglaubliche Menge an Leuten im Jahr debütiert. Also ich glaube, allein 2019 waren es um die 30 Gruppen. Das kann man jetzt so hochschlagen jedes Jahr. Also man bewegt sich im Hundertebereich von Gruppen, die schon auf dem Markt sind. Und dann wollen unzählige Leute auch in so Gruppen kommen. Also es ist unglaublich schwierig zu sagen. Es sind viele, viele Leute, die es versuchen und viele aber auch, die scheitern sicherlich.
Dementsprechend groß der Konkurrenzkampf. Und diese Ausbildung ist ja hart, sicher aber auch teuer. Wer kann das überhaupt bezahlen? Was muss man da investieren?
Also die Plattenlabel investieren das im Vorhinein und sofern man dann sein Debüt mit der Gruppe macht, wird man das dann die folgenden Jahre mit seinen Auftritten abbezahlen.
Das heißt, man bekommt gar keine Gage am Anfang.
Genau. Also das unterscheidet sich ein bisschen nach Plattenlabel, aber man sagt so, dass man im Groben 1 bis 2 Millionen Dollar ungefähr pro Auszubildenden investiert. Diese Kosten müssen dann quasi wieder abbezahlt werden. Der Prozentsatz unterscheidet sich, also wie viel sie dann von ihrer Gage tatsächlich abgeben müssen. Je zwielichtiger, desto niedriger. Es gibt dann auch Gruppen, die jahrelang nicht bezahlt wurden. Bei den größeren Labels gibt es da dann doch einen etwas humaneren Prozentsatz, dass man vielleicht es schafft, in den ersten 5 Jahren schon komplett abzubezahlen, je nach Erfolg.
Das hört sich dennoch alles nach einem großen Risiko auch an. Dennoch streben immer mehr junge Menschen da rein. Wie funktioniert das? Also sind die Eltern davon auch überzeugt?
Also inwiefern die Eltern teilweise da mit reinspielen, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, es ist so eine Abwägesache. Die Alternative zum Star-Dasein, denke ich, ist für viele vielleicht einfach nicht attraktiv genug. Also die Karrierelaufbahn in Korea ist doch sehr hart. Der Schul-, Uni- und Arbeitsalltag ist für viele dann tatsächlich vielleicht es einfach wert, dieses Risiko der K-Pop-Ausbildung einzugehen.
Ja, und was Leistungsdruck, die Angst vor dem Scheitern und eben auch diese Lebensbedingungen in der K-Pop-Industrie denn für Folgen haben können, das sieht man auch an Selbstmorden in der letzten Zeit. Die Suizide der K-Pop-Stars Suli mit 25 und Go Hara mit 28 dieses Jahr sind nicht die ersten, aber sie haben besonders aufgeschreckt. Auch wir haben darüber berichtet. In Südkorea gibt es generell eine recht hohe Selbstmordrate, die vierthöchste der Welt. Isabel Opitz, wie bezeichnen sind diese beiden Fälle dafür, dass da auch was falsch läuft in der K-Pop-Industrie?
Ich glaube, da muss man echt auch noch tiefer greifen sogar, weil gerade in diesen beiden Fällen war einfach ein sehr gutes Beispiel, dass beide bereits öffentlich, sage ich mal, nach Hilfe geschrien hatten. Also Go Hara hatte schon im Mai versucht, sich das Leben zu nehmen. Suli hatte auch schon länger online zugegeben, dass sie unter Depressionen litt. Beide waren Opfer von Cyberbullying, wurden online sehr, sehr zerrissen und kritisiert für ihre Art. Suli, weil sie sehr feministisch war. Go Hara war in Sexvideoskandale, mit denen sie erpresst wurde, verwickelt. Also es war nicht unbekannt, dass die beide Probleme hatten und auch litten unter dem, was sie erlebt haben. Und dass im Endeffekt keine Hilfestellung kam, denke ich, ist im Endeffekt das Problem. Also ich denke, viele leiden generell in Korea unter diesem Problem, unter dieser Depression, Leistungsdruck, mentale Schwierigkeiten. Und es wird einfach zu wenig Aufmerksamkeit dem geschenkt, beziehungsweise Hilfe angeboten. Und viele trauen sich, glaube ich, auch einfach nicht um Hilfe zu bitten, weil es immer noch so ein bisschen Stigma ist und mit Scham behaftet, dass man eben an so einer unsichtbaren Krankheit, sage ich mal, leidet.
Chopping von Super M, eine der perfekt durchgestylten K-Pop-Bands. Der Kulturwissenschaftler Sung Un-gang wurde in Südkorea geboren, ist dort zur Schule und zur Uni gegangen und heute lebt er in Deutschland, lehrt koreanische Geschichte an der Uni Bonn. Ich grüße Sie.
Hallo.
Herr Gang, Sie haben Korea auch wegen des gesellschaftlichen Drucks verlassen. Wie war das damals in der Schule? Wie haben Sie selbst diesen Drill gespürt als Kind?
Ich bin zu einer besonderen Oberschule gegangen, wo die Fremdsprachen dann als Schwerpunkt gesetzt wurde. Ich bin morgens 8 Uhr bis abends 9 Uhr in der Schule gewesen, in der 11. Klasse bis 10 Uhr nachts und in der 12. Klasse, wo wir alle auf Abitur vorbereitet haben, dann bis wahlweise bis 11 Uhr.
Wahnsinn. Also das heißt, Sie hatten im Grunde keine Freizeit?
Nein.
Mhm. Dann frage ich mich auch, wo ist da überhaupt Raum, um zum Beispiel K-Pop zu hören und überhaupt auch Jugend zu leben?
Also viele Schüler und Schülerinnen haben damals einfach dann, während sie gelernt haben, also für sich selbst, ja, mit Kopfhörer Musik gehört und immer zwischendurch, also während der Mittagspause Fußball gespielt oder während des Abendessenpause dann auch kurz mal rausgegangen. Also so hatten wir ganz kurz unsere, ja, Raum und Zeit, uns auszuatmen. Ich bin 2005 zum ersten Mal nach Deutschland gekommen als Austauschstudent. Was mich damals sehr überrascht hatte, war, wie die Jugendlichen im Tageslicht rumgelaufen sind. Das war für mich so unbekannte Szene, weil ich selbst als Schüler nur am Wochenende vielleicht ab und zu mal rausgegangen bin.
Das widerspricht natürlich hierzulande jedenfalls allen pädagogischen Grundsätzen. Und vielleicht klingt diese Frage auch naiv, aber warum ist denn der Leistungsdruck so wahnsinnig hoch in Südkorea? Warum wird das auch so befördert?
Da beherrscht einfach eine sehr große Konkurrenz schon sehr von früh auf. Am Ende dieser Schleife gibt es einfach eine sehr wenige gute Arbeitsplätze, wo man genug Geld verdienen kann, mit dem man dann auch heiraten kann und Familie gründen kann oder auch Wohnungen kaufen kann. Lebenskosten generell ist in Südkorea ziemlich hoch, insbesondere in der Hauptstadt Seoul. Und deshalb muss man wohl ganz früh auf diese Jobchancen alles einsetzen. Mhm. Also es fängt schon mit Kindergarten an. Also manche Kinder gehen schon zum englischsprachigen Kindergarten, damit sie dann später im Wettbewerb ja Vorteil haben können. Es gibt immer eine besondere Art von Schulen auf allen Ebenen und jede solche Schule erhöht natürlich die Chance für bessere Uni-Eintritt. Es gibt auch sehr renommierte Unis, die dann später für die Berufswelt einfach bessere Chancen anbieten.
Mhm. Dementsprechend natürlich auch die K-Pop-Akademien, wo letztlich die Eltern auch das Ganze als Investment begreifen und dann hoffen, dass die Kinder eben bei entsprechendem Erfolg das dann wieder einspielen können. Herr Gang, wir haben eben angerissen, dass es ein Problem ist, wenn man eben nicht so funktioniert oder wenn man diese Dinge in der koreanischen Gesellschaft nicht so bewältigen kann und diesen Erfolg hat, dass es dann schwierig ist, über Probleme, über persönliche Niedergeschlagenheit auch zu sprechen, weil es tabuisiert ist. Woher kommt diese Tabuisierung und wie haben Sie es geschafft, das zu überwinden?
Also zuerst mal, wenn man diese Laufbahn mitgemacht hat oder wenn man von Anfang an versucht hat, zur guten Schule und dann später zur guten Uni zu gehen und dann aber am Ende nicht zur guten Arbeit geschafft hat, dann gibt es schon sehr wenig Optionen für die jungen Menschen. Und südkoreanische Gesellschaft oder die Regierung vor allem, egal welche Partei an der Macht ist, bietet sehr wenig Sicherheitsnetz an für die Menschen. Das heißt, wenn eine Familie wegen Krankheitsfall oder wegen finanziellen Problemen oder wegen Arbeitslosigkeit sehr wenig Perspektive haben, dann sind die Menschen nur füreinander verantwortlich. Also da gibt es sehr wenig öffentliche Unterstützung für solche Fälle, Härtefälle. Mhm. Ja, und wenn man dann das nicht geschafft hat, ist der Scham oder das Gefühl, dass man etwas nicht geschafft hat oder Versager ist sogar, sehr groß. Und deshalb sucht man nicht nach den Kontakten, sondern man schämt sich dann allein zu Hause. Mhm. Warum das so ist kulturell, das ist schwer zu beantworten. Also Korea, was heutzutage Korea ist, war 500 Jahre lang ein Königreich namens Joseon zwischen 14. Jahrhundert bis Anfang 20. Jahrhundert. Da war die Führungsideologie der Konfuzianismus. Und der Konfuzianismus sieht eine sehr stringente hierarchische Gesellschaftsmodell vor zwischen Älteren und Jüngeren, Mann und Frauen und aber auch Vorgesetzten und dann Untertanen sozusagen. Außerdem wird der Ausdruck der Emotionen im Konfuzianismus auch verpönt. Man sollte einfach mit der Natur, aber auch mit sich selbst im Klaren sein und Emotionen, also ausdrückliche oder sogar überwältigende Ausdrücke von Emotionen, wurde dann als etwas ja nicht Zivilisiertes gesehen.
Also das berühmte schöne Gesicht wahren, ne? Das muss sein.
Genau, also in der Harmonie zu bleiben. Ich glaube, das hat an gewissermaßen Sporen hinterlassen. Also das ist schon seit 100 Jahren, ist das nicht mehr die offizielle Führungsideologie in Südkorea oder in Korea. Aber dennoch, wenn eine Ideologie für so lange Zeit als Führungsideologie eben dann gültig war, dann hinterlässt das an gewissermaßen Spuren in Mentalität und auch Art und Weise, wie die Menschen sich untereinander umgehen.
Ja, und das Ganze scheinen ja jetzt auch zum Beispiel die K-Pop-Gruppen als Ideale letztlich auch wieder zu verkörpern. Also sie sind immer auf dem Punkt, sie sind im Rhythmus, sie sind perfekt ausgestattet und geschminkt, aber letztlich in den Gesichtern kann ich da wenig eigene Emotionen herauslesen. Die Journalistin Isabel Opitz hat auch jetzt zugehört bei diesem Gespräch. Sehen Sie das auch so oder ist es vielleicht doch eine einseitige Sicht als Nicht-Asiate?
Also man kann schon sagen, dass der K-Pop wesentlich perfekter daherkommt oder zumindest wirkt, als man es jetzt von hiesiger Musik oder US-Musik kennt. Da ist es doch eher schon mal so, dass Leute dann wirklich ehrliche Interviews oder so geben. Das ist jetzt nicht so gerne gesehen. Auch wird man selten davon hören, wie Interviews darüber, wie war es wirklich. Man wahrt doch so ein bisschen das Bild der Perfektion. Wenn es dann eben doch mal negative Beispiele oder Skandale gibt, dann sind die Wellen, die schlagen, eben viel größer, als wir es hier gewohnt sind.
Ja, Sie haben auch eine Künstlerin erwähnt, die das öffentlich gemacht hat, ihre Depression oder ihre Problematik. Wie ist das behandelt worden?
Ja, Guhara war 2018 in einem Rechtsstreit verwickelt mit ihrem Ex-Freund, der versucht hatte, sie mit einem gemeinsamen Sexvideo zu erpressen. Entgegen der Erwartung war die Online-Reaktion teilweise, man sagt heute ja gerne Victim-Shaming, also das Opfer wurde beschuldigt. Das ist so ein bisschen so, warum hast du dich überhaupt dabei filmen lassen? Wie kam es dazu? Du bist selber schuld. Das war natürlich nicht die Hauptreaktion dazu, aber es gab eben diese Reaktion. Und sie hat auch offen dazu gestanden, dass sie damit zu kämpfen hat. Und sie hatte ja bereits im Mai versucht, sich das Leben zu nehmen, hatte dann gesagt, sie arbeitete an ihrer mentalen Gesundheit. Aber ich nehme an, dass einfach nicht auszureichende Hilfe ihr dann zur Seite gestellt wurde, denke ich. Und obwohl sie natürlich eine der wenigen war, die offen dazu stand, das hört man halt nicht so oft. Deswegen ist es eigentlich umso trauriger.
Also eine Schriftstellerin hat mal das auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, dass K-Pop-Stars sollten sexy sein, aber keinen Sex haben. Was dahinter steckt, ist auch alte konfuzianistische Gendernormen. Unter Konfuzianismus galten ganz stringente Separationen zwischen Männern und Frauen. Das ging so weit, dass auch unter Eheleuten Männer und Frauen in getrennten Räumen gewohnt haben und auch die Kinder dann ab dem 7. Lebensalter dann getrennt aufgezogen worden sind. Und das galt vor allem dann in adligen Klassen, aber das hat sich dann als Norm durchgesetzt und dann gegen das Ende des 19. Jahrhunderts war das als dann generell praktiziertes Norm gewesen.
Und Sie meinen, das pflanzt sich bis heute fort und steckt in der Gesellschaft drin?
Ja, es gibt ein Wort, das heißt Newe oder Newehada, das bedeutet an dem Innen-Außen-Norm halten. Innen-Außen bedeutet, dass inneren Raum oder Zuhause Domäne der Frauen sind und alles draußen zu Männern gehören würden. Und es wurde nicht nur sexualisierten Kontakten, sondern auch einfach ganz alltägliche Kontakten unter sehr strikten Beobachtungen oder durch Gerüchte, durch Gesetzfälle unter Kontrolle geraten. Deshalb, als die dann modernere Institutionen in Südkorea entstanden sind, wie Schule oder Theater oder Kaufhäuser oder öffentliche Verkehrsmittel, gab es da früher am Anfang auch dann getrennte Räume für Männer und Frauen. Heutzutage ist das bei weitem nicht mehr so. Aber es gilt trotzdem gewissermaßen Vermeidung von Männern und Frauen. Auch die vielen Schüler und Schülerinnen wachsen in getrennten Schulen auf. Die werden dann zur Jugendschule oder Mädelschule geschickt.
Gleichzeitig die Fans, ja, die ja auch teilweise berüchtigt sind in Korea, also die ihren Stars, Idolen hinterher rennen teilweise ganz eng, die sind natürlich auf eine Art auch an körperlichem Kontakt interessiert. Und wenn wir uns diese Fankultur mal genauer anschauen, da gibt es eine Menge Eigenheiten. Fans vor Konzerten studieren zum Beispiel oft Gesänge ein. Eine total euphorisierte Menge. Das mag es vielleicht bei Konzerten anderswo auch geben, aber es ist schon augenfällig, wie fanatisch diese Menge zu sein scheint. Da spielen auch Leuchtstäbe zum Beispiel eine Rolle, die es in verschiedenen Farben gibt, wobei jede Band wohl ihre eigene Farbe hat. Frau Opitz, wie läuft sowas ab?
Also jetzt zum Beispiel anhand des Konzertbeispiels kann man so ein paar Sachen unterscheiden zu dem, wie man es von Künstlern hierzulande gewohnt ist. Also einmal zum Beispiel die Fangesänge, wie man nennt sie auch Fanchants. Der Gedanke war eigentlich, dass man Wörter oder Liedzeilen dann einsingt in den Stellen, wo die Sänger gerade nichts singen, um die Störung während des Singens zu vermeiden. Also das ist die ursprüngliche Idee. Deswegen gibt es oft Auftritte, wo dann am Anfang vor dem Lied und nach dem Lied zum Beispiel die Namen der Mitglieder aufgesungen werden oder ähnliches. Die Idee so ein bisschen dahinter, dass man halt nicht ständig währenddessen den ganzen Text mitschreit, ist eigentlich eine ganz süße Idee. Mhm. Zu den Leuchtstäben, also da hat jede Gruppe hat einen eigenen Leuchtstab. Also das ist, muss man sich vorstellen, wie so kleine, bunte Stäbe, die unterschiedliche Aufsätze haben mit unterschiedlichen Farben, die im Rhythmus leuchten und die können unter Umständen auch von der Konzertveranstaltung selber gesteuert werden. Natürlich, was sich auch noch ein bisschen unterscheidet, dass Fans im K-Pop-Bereich auch eigene Namen meistens haben. Je nachdem, welchen Gruppen sie folgen, gehören sie dann speziellen Fangruppen, also Fandoms nennt man es dann. Im Fall von BTS wäre es jetzt ARMY oder Monster X, Monbaby. Also man tut sich zusammen, macht, übt so Sachen, übt Tänze, Cover-Tänze oder Lieder, also so ein bisschen die Gemeinschaft, die da wohl so ein bisschen in den Vordergrund rückt.
Das hört sich ja eher jetzt auch positiv an und das ist ja auch, scheint ja auch kontrolliert und gesteuert zu sein. Andererseits spricht man in Südkorea von einer vergifteten Fankultur, die bei einigen Stars tatsächlich zur Verzweiflung führen. Die Sängerin Sully, über die wir ja auch schon mehrfach gesprochen haben, die im Oktober mit 25 Jahren sich umgebracht hat, die litt auch unter ihren Fans. Was ist dort passiert?
Sie hatte ähnliche Probleme wie Gohara in dem Sinne, dass sie eben sehr offen war. Gerade nachdem sie aus ihrer Gruppe FX ausgetreten war, war sie sehr mit feministischen, also sie hat sehr feministische Ziele verfolgt und das hat natürlich nicht in die Schublade jedes Konservativen gepasst. Sie hat offen über Dinge wie Frauenkörperhygiene, dass man keine BHs tragen muss, dass man offen mit seiner Sexualität umgeht. Darüber hat sie offen versucht oder hat sogar auch gesprochen und ist dazu natürlich dann öfter auf negative Reaktionen gestoßen, leider immer noch. Und obwohl sie sich sogar öffentlich auch gegen das Cybermobbing und dass man vielleicht sogar einen Echtnamen einführt für solche Foren oder Social-Media-Sachen hat sie sich dann auch eingesetzt, aber aktuell ist da noch nicht viel bei rumgekommen. Ja.
Also Cybermobbing ist das eine, das kennt man natürlich hierzulande auch, aber es gibt auch wirklich Fans, die es richtig körperlich den Stars auf die Pelle rücken, die heißen Sazeng, Ist das richtig ausgesprochen?
Saseng,
die ja besessen von ihren Idolen sind, oft noch sehr jung sind, 13 bis 22 Jahre, und die dann sich sogar Taxis mieten, die den ganzen Tag hinter einer Band herfahren. Also es ist Belästigung eigentlich, aber offenbar scheint das nicht umfangreich geahndet zu werden. Herr Gang, wie kann man dieses extreme Verhalten erklären, gerade vor dem Hintergrund, dass Sie uns auch erzählt haben, dass es in sexuellen Dingen eben Zurückhaltung eigentlich herrscht und Geschlechtertrennung?
Ja, man spricht ganz oft von einer imaginären Beziehung zwischen Stars und Fans, aber man sollte da noch ein bisschen genauer anschauen, was für eine Beziehung da zu wiederfinden sind. Natürlich spielt da eine romantische Liebe oder eine Vorstellung von romantischen Liebe oder ja, leidenschaftliche Liebe große Rolle. Aber ganz besonders für K-Pop-Szene oder ganz besonders zwischen K-Pop-Stars und Fans ist auch eine fiktive Eltern-Kind-Beziehung. Also die viele Fans haben den Anspruch, weil sie eben so viel Geld für die Stars ausgegeben haben und investiert haben und den Ruhm, den die Stars heutzutage zu genießen haben, die wissen, dass das Geld von ihnen kommt zum Beispiel. Und dann sie fühlen sich bemächtigt und sie fühlen sich einfach im Rechten zu sein, zu sagen, was die Stars tun sollen und nichts zu tun haben.
Und da wird ihnen auch nicht Einhalt geboten. Also mich wundert das so ein bisschen, weil man ja hier sagen würde, naja, da gibt es dann Konzertordner und Polizei. Die würden die Fans entsprechend auf Abstand halten.
Also die Stars sind in gewissen Sinnen in so einer wehrlosen Position, muss ich sagen. Die sind zum einen sehr erfolgreich, sehr einflussreich und reich, aber zugleich, wenn sie sich dann den Fans entgegensetzen, dann erfahren sie auch noch mehr Konflikte und noch mehr Ablehnungsreaktion von Fans. Also die Fans erwarten einen Grad der Gehorsamkeit, die fast unmöglich zu folgen wäre.
Dennoch gibt es auch welche, die sich dagegen auflehnen, also Gegenbewegungen zu den herrschenden Dogmen. Der Musiker Holland zum Beispiel ist einer der wenigen erfolgreichen Künstler, die an ihrem enormen Aufstieg auch ohne oder gegen die K-Pop-Industrie gearbeitet hat und zur Mehrheitsmeinung eigentlich gearbeitet hat. Er outet sich nämlich in mehreren Songs als schwul. Holland mit Loved You Better, erst vor 2 Tagen übrigens rausgekommen. Und in dem Video geht es um eine schwule Liebesgeschichte. Wie mutig ist das in Südkorea?
Also in Südkorea ist die Homosexualität oder besser nicht heteronormative Sexualität insgesamt verpönt. Es gab vor etwa 20 Jahren einen berühmter und beliebter Schauspieler, Hong Seok-chan, der von einem Journalisten geoutet wurde. Und von heute auf morgen war er nicht mehr zu sehen im Bildschirm.
Also Holland jetzt in dem Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel, weil er es tatsächlich auch erstmal über die normalen Wege versucht hat. Oder er hat ganz normal versucht, sich bei Plattenfirmen zu bewerben und da seine Musik zu machen. Aber spätestens, als die Plattenfirmen dann Wind davon bekommen haben, dass er eben gerne über das Thema Homosexualität offen singen und reden möchte, ist er dann oft von vielen abgewiesen worden. So dass er halt viele seiner Songs dann doch in Eigenregie erstellt hat. Also sein Album zum Beispiel hat er über Crowdfunding finanziert. Dadurch ist er ein bisschen losgelöst, sag ich mal, von dieser Szene. Und er genießt natürlich international größte Beliebtheit eher. Also ich muss sagen, dass man jetzt in Korea ihn nicht so oft leider sieht, auch nicht in Interviews oder im Fernsehen, während er hierzulande bei vielen Fans, wie wir jetzt merken, doch sehr beliebt ist und auch sein erstes Video, in dem sich auch ein schwules Pärchen gezeigt hat, auch küssen, kam hier sehr gut an, während es in Südkorea ein 19-Plus-Rating bekommen hat.
Was heißt das?
Für uns natürlich, das ist so ein bisschen wie FSK 18, könnte man sich vorstellen. Also es klingt für uns ein bisschen abstrus. Bei uns gibt FSK 18 bei blutigen Szenen oder wirklich richtigen Sexszenen, dass da nicht nur 2 Männer geküsst haben und es da ein 19-Plus-Rating quasi gab, hat dann doch schon ein bisschen hier für hochgezogene Augenbrauen gesorgt.
Zugeschaltet sind weiterhin die Journalistin Isabel Opitz und der Kulturwissenschaftler Sun-Un Gang. Beide hören jetzt erstmal zu, wenn es um die Schönheitsindustrie in Südkorea geht. Das ist ein Milliardengeschäft. Schon heute lässt sich dort jede dritte Frau zwischen 20 und 29 Jahren operieren. Aber auch viele Männer legen sich freiwillig unters Messer. Hier nimmt das Streben nach Perfektion ganz real Gestalt an. Die Journalistin Vanessa Wu war gerade in Seoul, um für die Zeit eine Reportage über Schönheits-OPs zu schreiben. Am häufigsten ist die Lidfalten-OP. Was ist das für ein Eingriff und warum wollen ihn so viele?
Bei ganz vielen asiatischen Menschen gibt es überhalb des Wimpernkranzes keine eigene Falte mehr, die man zum Beispiel bei vielen kaukasischen Gesichtern sieht. Manche werden auch mitgeboren, aber es gilt irgendwie als schöner, wenn man das hat. Und deswegen lassen manche Menschen die zusätzlich reinoperieren. Es geht dann so, dass man einen kleinen Schnitt überhalb des Wimpernkranzes setzt, da manchmal auch ein bisschen Fett oder so rausnimmt, dann wieder zunäht und aus der Narbe entsteht dann eine kleine Falte.
Und birgt das Risiken?
Das ist ein ziemlich unproblematischer Eingriff. Der dauert auch nur eine Viertelstunde unter lokaler Betäubung. Dann kann man auch relativ bald wieder raus. Also manche sehen die Lidfalten-OP gar nicht als richtige OP, sondern eher so als kleinen kosmetischen Kniff.
Aber das ist eben nur eine. Es gibt auch noch viele andere OPs, die viele sich machen lassen.
Genau, die Lidfalten-OP ist so der niedrigschwelligste Einstieg in die Welt der kosmetischen Verschönerung. Die meisten fangen damit an, es ist relativ günstig, es ist relativ schnell und einfach und dann sehen sie, vielleicht kann man doch noch dies und das am Gesicht verändern und das Ideal ist ein möglichst harmonisches Gesicht mit harmonischen Gesichtsproportionen, hohe Nase, flachen Wangenknochen, die nicht rausstehen, das ist ja bei uns eher das Ideal, hohe Wangenknochen und ein kleines, kurzes, spitzes Kinn, die V-Line nennen die das ganz viel. Das ist im Grunde eine Kiefernverkleinerung, das kann man vom Mundraum aus operieren. Da werden dann die Kieferknochen gebrochen und angesägt, bis sie eben kürzer und spitzer sind.
Das hört sich dann schon heftiger an. Das Ganze kostet natürlich auch viel Geld. Womit muss man rechnen bei einer, sagen wir mal, bei einer Lid-OP?
Also der offizielle Preis werden vielleicht 1.000 Euro bis 2.000 Euro, je nachdem in welche Klinik man geht. Aber Koreaner sind auch gut darin zu verhandeln oder es gibt dann Makler und die handeln den Preis zum Beispiel auch nochmal runter. Es gibt aber auch viele Gewinnspiele im Internet und Sonderangebote. Das heißt, es gibt keinen regulierten Preis, sondern man kann, wenn man ein bisschen Glück hat, auch 300 Euro im Grunde für so eine OP zahlen.
Okay, dann ist natürlich der Einstieg leichter gemacht. Sie haben ja mit einigen Leuten gesprochen, die das machen lassen. Wie ist Ihr Gefühl? Also woher kommt dieser Wunsch, das zu machen und auch damit auch dieses Schönheitsideal?
Also für manche war das eine ganz verspielte Sache. Manche meinten, it's fun, es macht Spaß, es ist wie Make-up. Manche geben aber auch explizit an, vor allem Männer, dass Karriere der Grund ist. Also viele lassen das mit Anfang 20 machen, am Ende ihres Studiums oder sogar schon zum Ende ihrer Schulzeit. Da reden auch die Eltern auf einen ein. Es gibt sogar auch Professoren und Dozenten, die auf einen einreden und meinen, das hilft dir bei deiner Karriere, ein positiveres oder freundlicheres Erscheinungsbild zu haben. Also die reine Qualifikation, nur Noten reicht dann nicht mehr. Man muss auch gut aussehen.
Sie sagen moralische Diskussion. Es geht aber ja schon auch darum, dass man natürlich seinen Körper verändert, gewaltsam, dass man ein gewisses Risiko eingeht und dass man dann auch seine Identität ja beeinflusst, indem man sein optisches Erscheinungsbild verändert. Insofern, ich würde es gar nicht so sehr moralisch sehen, sondern tatsächlich hat es ja auch Folgen für jeden Einzelnen.
Absolut hat es Folgen. Mich hat total überrascht, wie die Folgen runtergeredet werden. Also die wenigsten, die sich haben operieren lassen, haben sich irgendwie intensiver beschäftigt mit Nebenwirkungen oder Risiken, die damit einhergehen. Den meisten war nicht klar, wie lang man eigentlich danach auch noch Schmerzen und Schwellungen hat. Also je nach Eingriff kann es ja ein ganzes Jahr lang noch irgendwie geschwollen sein oder immer wieder wehtun zum Beispiel. Man muss sehr heftige Schmerzmittel nehmen. Es gibt auch bekannte Todesfälle. Aber sowas wird immer runtergespielt und dann gibt es ganz viel Vertrauen in die Ärzte. Die Ärzte suggerieren aber auch wiederum viel Vertrauen, weil sie tatsächlich sehr moderne Technik haben, die uns auch voraus ist. Einerseits. Andererseits muss man auch sehen, dass diese ganze Industrie nicht wirklich von medizinischem Fachpersonal betrieben wird. Man kann so eine OP machen und nicht wirklich mit seinem Chirurgen darüber sprechen. Den trifft man dann kurz vor seiner Vollnarkose. Und bis dahin hat man vor allem mit Marketingfrauen zu tun. Den Maklerinnen, die vermitteln, dann klären auch irgendwelche Marketingfrauen über Risiken und Nebenwirkungen auf. Es sind Marketingfrauen, die mit einem wirklich einen Vertrag machen und besprechen, welchen Eingriff man genau vornehmen lässt. Also das ganze Beratungsprozedere von Anfang bis Ende, auch die Nachsorge wird von nicht-medizinischem Personal gemacht, sondern Leuten, denen eher etwas am Profit gelegen ist.
Dieses Sprechen scheint mir so ein sehr wichtiger Schlüsselbegriff zu sein, dass man eben eher nicht spricht. Also weder über die Folgen, haben Sie gerade gesagt, noch über die Frage, warum man das eigentlich machen soll. Sie haben jetzt Karriere genannt. Woher ist das in der Gesellschaft so stark verankert, dieses Streben nach Perfektion und damit eben auch die Frage, ob man Karriere machen kann oder nicht?
Also was mir erklärt wurde und was ich ganz plausibel finde, ist, dass Korea Ende der 90er Jahre eine ziemlich schwere Wirtschaftskrise hinter sich hat. Es haben ganz viele Leute ihre Jobs verloren, die Arbeitslosigkeit hat sich verdreifacht. In dem Zuge wurde das soziale Klima total kompetitiv und gleichzeitig ging eben die Zahl der Schönheits-OPs rasant nach oben. Das heißt, die Leute haben gemerkt, okay, es wird jetzt enger, es gibt weniger gute Jobs Und irgendwie müssen wir jetzt in alles investieren, was wir können. Und Schönheits-OPs oder das Äußere ist nur ein Teil davon. Also natürlich investieren die Leute dann auch in eine sehr gute Ausbildung und so weiter. Aber das reicht nicht. Aus diesem Grund wurde mir auch erklärt, hat sich das Phänomen auch von der Oberschicht in die Mittelschicht oder in die gehobenere Arbeiterschicht, sagen wir mal, verlagert. Es sind nicht mehr die Superreichen, die solche Dinge machen, sondern Leute, die wirklich sagen, ich investiere jetzt darin und lege mein Erspartes irgendwie zur Seite. Oder vor allem Eltern investieren dann in ihr Kind und bezahlen diesem Kind so eine OP.
Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die K-Pop-Gruppen, die ja tatsächlich mit makelloser Schönheit daherkommen häufig, was allerdings ja auch computergeneriert sein kann oder in den Videos eben produziert wirkt?
Die sind natürlich allgegenwärtig. Also die K-Pop-Stars bewerben auch gezielt Schönheitskliniken. Es gibt auch eine Band, die in einem Musikvideo explizit Schönheits-OPs thematisiert und im Grunde ein Vorher-Nachher-Video dreht. Also vorher tanzen sie noch mit ihren ja noch nicht fertigen Gesichtern, haben Bandagen im Gesicht und irgendwann reißen sie sich vom Gesicht und sind dann schön. Sie sprechen auch in der Öffentlichkeit über Schönheits-OPs. Aber nicht nur K-Pop-Stars, auch der Ex-Präsident zum Beispiel. Das durchzieht wirklich alle Bereiche der Gesellschaft.
Enorm viele junge Koreanerinnen vor allem lassen sich operieren und eifern dabei Schönheitsidealen nach, die ihnen zum Beispiel K-Pop-Stars vermitteln. Das waren Einblicke von Vanessa Wu. Ja, Sun Ungang und Isabel Opitz. Schöner, angepasster, gleichförmiger, damit auch austauschbarer. Dieser Trend scheint immer weiter in diese Richtung zu gehen. Wie sehen Sie die Zukunft des K-Pop?
Also ich persönlich würde sagen, ich denke, es müsste sich was verändern, aber ich glaube, der K-Pop wird auch weiter funktionieren, leider ohne, dass sich vielleicht was verändert. Also die Hoffnung besteht quasi darin, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt, was schief läuft und dass vielleicht was für die Menschen gemacht wird in vielerlei Hinsicht, ob es jetzt nun mit den Schönheitsidealen oder Depressionen zu tun hat. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Herr Gang, sehen Sie Ansätze in der koreanischen Gesellschaft, möglicherweise auch in der Popkultur? Wir hatten ja eben das Beispiel von Holland, aber das sind natürlich noch kleine Beispiele, dass sich was verändert, das was im Gange ist?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt immer mehr jüngere Künstlerinnen, die selbst einfach produzieren wollen, also die selbst ihre Platte produzieren wollen und ihnen gelingt das auch. Solange die angehenden K-Pop-Stars an großen Plattenfirmen gebunden sind durch Vertrag oder so, dann haben sie auch wenig Handlungsmacht. Aber ich hoffe, dass durch dann die Selbstinitiative, aber auch durch dann andere Möglichkeiten wie Crowdfundings oder so, die jüngere Generation von K-Pop-Stars dann selbstbestimmter ihre Aussehen, nicht nur Aussehen, ihre Musik und überhaupt ihre Handlungsmacht dann zurückgewinnen können.
Und dann eben vielleicht zurückstrahlen auf die koreanische Gesellschaft insgesamt. Haben Sie vielen Dank für diese Einschätzung, für diese Expertise. Sun Ungang und Isabel Opitz, vielen Dank.
Danke
auch. Dankeschön.